Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich mal wieder riesig hier zu sein. Für mich ist auch immer wie Heimkommen, in Reutlingen bei euch zu sein. Richtig schön. Ich darf heute über ein Thema predigen, was mich diese Woche so richtig beschäftigt hat und es war richtig intensiv. Ihr werdet das vielleicht so ein bisschen spüren. Das Thema heißt Berufen statt getrieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne keinen Menschen, der, nicht mal ich, ja, der von früh bis morgen sagt, hey, ich möchte völlig erfolglos sein. Also heute möchte ich mal wieder so richtig versagen. Ganzen Tag. Kenne ich nicht. Wäre schon eine interessante Lebenseinstellung, oder? Sondern ich glaube, etwas aufzubauen, irgendwas zu bewegen, das liegt einfach in unserer Natur. Es ist in uns hineingelegt. Es ist was Göttliches. Weil in diesem wunderbaren Buch sagt Gott schon ganz am Anfang zu den Menschen, seid fruchtbar, mehret euch, füllt diese Erde und macht aus dieser Erde etwas. Macht daraus etwas. Und du siehst, Ambitionen zu haben, was bewegen zu wollen, was aufzubauen, ist was Göttliches, ist was Gutes. Aber die Frage bei all dem, was wir tun, ist eigentlich die Motivationsfrage, die ich uns heute stelle, um die es heute geht. Was treibt mich eigentlich an? Warum tue ich wirklich das, was ich tue? Was motiviert mich? Und wir werden sehen, diese Frage geht wirklich ans Eingemachte, wie ich finde. Wenn Leute so Jesus nachfolgen, wie sie sagen, so mit Jesus unterwegs sind, dann sagen sie oft, ja, ich mache das für Jesus. Oder ganz fromm gesprochen, ja, mit Jesus zusammen, ja, weil wir sind ja Dream Team. Aber egal, wie lange wir jetzt schon in der Kirche dabei sind und mit Jesus unterwegs sind, ich glaube, ja, wir stehen immer in der Gefahr, der Herzensmotivation, auch eine falsche Herzensmotivation zu haben. Es heißt lange nicht, wenn wir lange dabei sind, dass wir die richtige und eine aufrichtige Herzensmotivation haben. Die Frage lautet also, die Motivationsfrage, was treibt mich wirklich an? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Und die Frage, glaub, kannst nur du dir selbst beantworten. Die muss jeder für sich selbst beantworten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Bobby Fischer. Er ist Schachweltmeister. Und es ist ganz interessant, er wurde mal von einem Journalisten gefragt, Bobby, mal ganz ehrlich, warum spielst du Schach? Warum bist du so besessen von diesem Schachspiel? Warum? Und er sagt, und die Antwort hat niemand erwartet. Er sagt, mein Vater hat mich nie geliebt. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass ich wichtig bin und wertvoll bin. Und ich habe mir gedacht, wenn ich erfolgreich bin und der beste Schachspieler, dann wird mich mein Vater respektieren, er wird mich wertschätzen und lieben. Und du merkst, oft sind es so ganz einfache Motoren, sage ich mal, Motivationen. Wir wollen anerkannt sein, wir wollen geliebt sein, weil wir es einfach brauchen. Und ich möchte mit euch heute zwei Charaktere der Bibel anschauen, wo wir sehen können, was es für einen Riesenunterschied macht, wenn wir berufen sind, einerseits für eine Sache, und zum anderen, wenn wir von irgendwas getrieben sind. Und die zwei Personen sind Saul zum einen und zum anderen Johannes der Täufer. Und ich möchte anfangen mit Saul. Seid ihr bereit? Gott hat sich eine ganz besondere Art rausgesucht, sein Volk zu leiten. Gott hat gesagt, ich bin euer König. Ihr könnt mich nicht sehen, okay, nicht so von Angesicht zu Angesicht, aber ich werde euch trotzdem leiten. Und irgendwann kam das Volk Israel auf die Idee, dass sie gesagt haben, hey Gott, schau mal an, all diese Völker um uns herum haben einen König, nur wir wieder nicht. Wir wollen aus und König zum Anfassen, ja? So, wo man auch mal Gesicht zu Gesicht, ja, sehen kann, so face to face. Und Gott hat danach gegeben. Er hat zwar gesagt, okay, es wird für euch teilweise auch nicht so gut kommen, aber er hat ihnen den Wunsch erfüllt. Und der erste König, der berufen wurde, war Saul. Und dieser Saul, er trat also an die Stelle von Gott. Was die Leute nicht wussten, war, Saul war ein Mann, der ganz viele Fragen seines Lebens noch gar nicht beantwortet hatte. Er war unsicher, er fühlte sich überhaupt nicht wichtig und er war voll von Minderwertigkeitskomplexen. Und das hat niemand gesehen, konnte man nicht sehen. Weil das Phänomen, das erleben wir auch im echten Leben, solange Menschen keine Aufgabe übernehmen, sind sie eigentlich die besten Menschen, oder? Also sie sind fähig, begabt, leidenschaftlich, humorvoll. Du siehst keine Fehler. Sie können es wunderbar verbergen. Aber dann, wenn du einem Menschen eine Aufgabe gibst, dann kommen auf einmal diese dunklen Seiten hervor, ja? Und du denkst so, oh, wo kommen die jetzt denn her? Das war eigentlich schon immer da, merkwürdigerweise. Aber ohne Verantwortung kannst du es wunderbar verstecken. Und Saul hat es bisher auch wunderbar verstecken können, weil er noch nie so eine verantwortliche Position hatte. Und da passiert's. Saul wird zum König gewählt und wir lesen die erste Bibelstelle. Da befragten sie abermals den Herrn, also das Volk befragte den Herrn, ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Also ist er schon da, unser König? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich im Lager versteckt. Saul hat Angst, er versteckt sich. Und wir lesen weiter. Einige niederträchtige Männer aber spotteten. Was? Der soll uns helfen können? Sie verachteten Saul und brachten ihm keine Geschenke. Doch Saul tat, als hörte er es nicht. Saul hat Angst, er fühlt sich minderwertig und als er diese Aufgabe übertragen bekommt, auf einmal kommt alles hervor. Ich glaube, es gibt im Leben immer Situationen, da sind wir herausgefordert und existenziell angegriffen. Vielleicht in Freundschaften, vielleicht in der Partnerschaft, vielleicht in der Familie, im Beruf. Und solche Angriffe auf unsere Persönlichkeit, wo andere uns gering schätzen, nichts von uns halten, die kommen immer ungelegen. Das sind immer Saublödler, meiner Erfahrung nach. Aber man kommt nicht an ihnen vorbei. Es geschieht immer wieder. Und Sauls Reaktion, ich glaube, ist gar nicht so untypisch. Er ignoriert es einfach. Er sagt, ja, Schwamm drüber, ist ja nicht so schlimm, oder? Ich bin der König, das ist die Hauptsache. Wie kommt es dazu? Ich glaube, wenn du dich unten fühlst und unwichtig, dann will deine Seele nach oben, weil jeder Mensch möchte eine Story leben, ein Leben haben, was bedeutungsvoll ist, was Anerkennung findet, was einfach was Besonderes ist. Und was unternimmt Saul in seinem Herzen, als er da unten ist und von Minderwert geplagt wird? Er wird auf einmal ein extrem arroganter und stolzer König. Und wir lesen an einer Stelle, Samuel hatte Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld, denn seine Leute begannen schon davon zu laufen. Ganz, ganz unangenehme Situation. Es geht weiter. Er ließ die Tiere für das Brand- und das Dankopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Zuerst diese krassen Kämpfe mit Minderwert, mit dieser Angst, mit dieser Ignoranz von den anderen. Und dann kommt eine Gelegenheit, wo er sich beweisen kann. weil Saul wusste genau, hey, das Opfer, das darf nur der Priester bringen. Der König darf das Volk leiten, aber das Opfer sind andere zuständig und ich darf es eigentlich nicht. Aber er verspricht sich in dieser Situation, hey, da kann ich Größe zeigen. Und die Leute werden sagen, hey, was für ein krasser Typ, weil der macht was, hey, schau, das darf er gar nicht, aber hey, da steht er drüber, der macht es trotzdem. Wahnsinn, mutig, oder? Und es ist doch hochinteressant, finde ich, wie oft wir Menschen uns bemühen, vor Menschen gut dazustehen, die wir vielleicht noch die nächsten 5 Jahre sehen. Aber Gott sehen wir ja eine Ewigkeit. Und man denkt ja, ja Gott sieht man ja nicht, ja? Ist ja nicht so schlimm. Und das erlebe ich ständig und jetzt habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Schnallt euch gut an, krasses Zitat. Da heißt, Menschen geben Geld aus, das sie nicht haben, für Dinge, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen. Interessant, oder? Und es geht wieder zurück auf diese Frage, hey, was ist der Motor von meinem Herzen? Warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Was motiviert mich wirklich? Wir haben dieses krasse Negativbeispiel bei Saul gesehen, der nicht wirklich wusste, wer er ist, wer in Gottes Augen ist, der sich versucht hat, irgendwas selbst aufzubauen, wer er sein könnte und der seine Integrität verkauft hat, um ein paar Menschen zu beeindrucken. Und jetzt möchte ich mit euch so den Charakter mal von Johannes des Täufers anschauen. Wir sehen gleich ein krasses Bild von ihm, genau. Und ich glaube, von diesem Dude kann man einfach was lernen. Und ich möchte euch damit hineinnehmen. Er war der Typ von Mensch, der gesagt hat, hey, I don't care what people think. Mich kümmert's nicht, was die Leute denken. Der Mann ist in die Wüste gegangen und hat gesagt, hey, ich möchte Gottes Stimme besser wahrnehmen können. Ich möchte mal wahrnehmen, was dem lebendigen Gott wirklich auf dem Herzen liegt. Und dazu ist er in der Wüste gegangen. Interessant war für mich, kurze Story von mir, ich habe am Donnerstag so einen Wüstentag erlebt. Es war mein Vorbereitungstag für heute, ich habe mir Urlaub genommen und ich habe von Freunden gehört, die sind auf einen Leitungskongress nach Hannover gefahren. Ich hätte total Bock gehabt, da mitzugehen. Und ja, es war für mich wirklich so ein Wüstentag. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, hey, ich bin heute so einsam, so isoliert. Es war echt kein schöner Tag. Und ich bin dann wandern gegangen, und um die Predigt mit Gott vorzubereiten. Und ich habe gemerkt irgendwie, oh Mann, ich habe Gott nur Vorwürfe gemacht. Ja? Ich meine, ich war ehrlich, Gott liebt Ehrlichkeit. Aber ich habe nur Vorwürfe für Gott übrig gehabt irgendwie. Und dann fast am Ende der Wanderung, da habe ich gemerkt, hey, vielleicht ist es einfach dran, auch mal dankbar zu werden. Heute ist so ein Wüstentag und hey, Wüstentage, wenn ich in die Bibel schaue, waren immer die besten Vorbereitungszeiten. Es waren immer die besten Vorbereitungszeiten auf irgendwas, was Gott ganz extrem benutzt hat. Ich habe meine Wanderung verlängert und es nochmal als ganz krasse, intensive Vorbereitungszeit erlebt. Und ich habe, manche haben es vielleicht gelesen, kurz noch gepostet, so manchmal sind Wüstenzeiten die besten Vorbereitungszeiten. Auch wenn es manchmal eine ganz einsame, isolierte Zeit ist, in der wir sind. Aber es ist die Zeit, in der uns Gott wirklich vorbereiten kann und wo aus unserem Herzen auch diese Dinge wirklich ans Tageslicht kommen, was da wirklich drin schlummert. Johannes der Täufer, er hat so eine Wüstenzeit gehabt, wo er Gottes Stimme ganz klar wahrgenommen hat. Und da heißt es in Matthäus 3,1, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa. Also er hat nicht nur mit Gott eine Wüstenzeit gehabt, wo er sich ausgerichtet hat auf Gott, sondern er hat angefangen in der Wüste zu predigen. Und die Leute sind gekommen. Ein zweites Kennzeichen von berufenen Personen. Johannes, der Täufer, hatte einen klaren Sinn für Verbindlichkeit und Gehorsam. Er hat das gepredigt und die Message rausgehauen, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also kehrt um von eurem Leben, was sich so von Gott entfernt, und kommt zurück zu Gott. Kehrt um, macht einen U-Turn in eurem Leben. Und er hat gepredigt, trotz der krassesten Kritik, die über ihn reingehagelt ist. Weil es gab diese Superschlauen in seiner Kultur, die Pharisäer und Sadduzäer, und die haben gesagt, hey, halt doch den Rand. Ich meine, was erlaubst du dir eigentlich? Und was laberst du denn hier? Halt dich mal ein bisschen zurück. Aber ihm war klar, hey, er hat Gottes Stimme gehört und er ist dazu berufen, seine Generation für eine Begegnung mit diesem Jesus vorzubereiten. The stakes are high, also hey, es geht um so viel. Es war ihm klar, er hat Gottes Stimme gehört und es geht um so viel, er muss predigen, auch wenn alle anderen ihn kritisieren. Und er hatte Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Seine Gegner hat er nämlich gnadenlos konfrontiert. Zitat stammt von ihm, da heißt es, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Schon interessant, oder? Der Mann hat Tacheles geredet. Er hat nicht gedacht, okay, lass uns mal nachdenken, vielleicht haben die Superschlauen doch recht, vielleicht sollte ich doch ein bisschen, ja, mich zurücknehmen, mich zurückhalten, vielleicht weniger negativ auffallen, oder? Nein, er sagt, hey, Gott hat gesprochen, deshalb tue ich, was ich tue. Egal, was andere denken. I don't care. Ich tue einfach, was richtig ist. Und noch ein Kennzeichen, er spricht die Wahrheit in Liebe aus. Er sagt den Menschen ganz klar, hey, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Also macht diesen U-Turn, hey, kehrt um zu eurem liebenden Vater im Himmel und lebt mit ihm. Er ruft seine Generation zurück zu Gott, er ruft seine Stadt zurück zu Gott, all diese Leute ruft er zurück zu Gott. Weil er weiß, hey, jetzt kommt dieser Jesus, den er ankündigt, und hey, in dem Jesus können wir dem lebendigen Gott begegnen. Face to face, das ist der Knüller, oder? Wir können dem lebendigen Gott begegnen in Jesus, face to face. Und das letzte Kennzeichen, er hat einen klaren Sinn für Verwalterschaft. Er klammert nichts an seiner Position, an seinem Auftrag und sagt, hey, es geht um mich und nur ich kann das machen und sonst niemand und Gott hat mich beauftragt, ja, und ich werde das mein Leben lang machen. Nee, er sagt Folgendes. Er sagt, er, also Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Im Grunde geht es darum, dass ich mich mehr und mehr überflüssig mache, dass Jesus größer werden kann, dass die Leute Jesus immer klarer sehen. It's not about me, it's about him, war seine Einstellung. Er verwaltet seine Aufgabe richtig gesund. Er sagt, hey, ich kündige diesen Jesus an und dann schauen wir mal. Gott wird sich darum kümmern um mich. Und es geht wieder um diese Motivationsfrage. Was treibt mich an? Und ich glaube, von diesem Johannes der Täufer, können wir richtig viel lernen. Ich möchte euch an dieser Stelle eine persönliche Geschichte erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. Viele wissen von euch, dass ich am Freitag einen Blog veröffentlicht habe, so eine Webseite, wo ich Dinge einfach aufschreibe, die ich im Leben gelernt habe und die ich aktuell lerne. Das sind echt Geschichten, die kommen so richtig direkt aus dem Herzen. Und es wurde mir schon seit einem halben Jahr irgendwie mehr und mehr wichtig, das anzufangen. um Menschen mehr teilhaben zu lassen an meinem Leben, was ich aktuell mit Jesus lerne, um einfach transparenter zu sein. Und vor allem auch, weil ich mir wünsche, dass Menschen über ihre Verletzlichkeit, über ihre Schwächen sprechen. Und deshalb sage ich, muss ich den Anfang machen. Und es hat mich extrem viel gekostet, diesen zu veröffentlichen. Also es ist nicht Geld. Ein guter Kumpel hat mit mir das Webdesign gemacht. Deshalb sieht es auch gut aus, weil er das kann. Also das Geld hat mich keins gekostet, aber emotional hat es mich extrem viel gekostet. Warum? Weil, ihr müsst wissen, ich komme aus einer Prägung, da wurde mir als Jugendleiter immer gesagt, hey, erzähl in der Predigt nichts von dir selbst, weil das hat so ein Geschmäckle. Habt ihr das auch schon gehört? Das hat so ein Geschmäckle. Sondern es geht nur um Jesus und ja, red nur von Jesus, dann ist gut. Interessanterweise haben das Menschen gesagt, bei deren Predigt bin ich eigentlich fast immer eingeschlafen. Es hat einfach nichts mit dem Leben zu tun gehabt. Und ich wusste, hey, wenn ich damit öffentlich gehe, mit den Dingen, die Gott mir jetzt schon so lange wichtig gemacht hat und die ich auch schon so lange rausgeschoben habe, bis auch meine Frau und einige Freunde gesagt haben, okay, jetzt aber mal, oder? Jetzt kann man nicht pushen. Und ich wusste, hey, da wird jede Menge Kritik kommen. Das war mir klar, weil manche sehen das ganz anders. Und so war es auch, klar. Was machst du? Und hey, nimm dich mal nicht so wichtig. Und hey, du hast schon einen Auftrag, Jesus groß zu machen. Ja? Ich meine, hätten die mal meine Artikel gelesen? Es geht ja um ihn. Ja? Es geht ja darum, was ich von Jesus lerne. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stark es mich emotional auch hinterfragt hat. Hey, warum tue ich das wirklich? Warum tue ich das wirklich? Und ich bin an dem Abend auf die Knie gegangen, als ich den Blog veröffentlicht habe und habe gesagt, Jesus, du weißt, warum ich das tue, weil du mir so wichtig machst. Und weil ich hier vorangehen möchte, wo ich anderen Menschen genauso wünsche, dass sie genauso von sich reden können, von Schwächen, was sie lernen, von Verletzlichkeiten. Und ich möchte einfach treu die Dinge tun, die du mir wichtig machst. Und ich glaube, darum geht's, dass wir mutige Schritte gehen, dass wir die Dinge tun, die Gott uns aufs Herz legt, die Gott uns in seinem Wort wichtig macht, die er sagt, um die geht's. Und dass wir dabei Jesus groß machen. Was treibt mich an? Das ist die Motivationsfrage. Und ich habe jetzt mal so 5 Kennzeichen mitgebracht, was eine getriebene Person von einer berufenen Person unterscheidet. Und ich möchte sie mit euch anschauen. Zum einen, erstens, getriebene Menschen, sie beschäftigen sich mit der Erfüllung ihrer eigenen Ziele. Berufene Menschen, sie beschäftigen sich mit der Erfüllung der Pläne Gottes. Zweitens, getriebene Menschen beschäftigen sich vorwiegend mit ihrem eigenen Image. Also ich muss gut dastehen und es geht um mich. Berufene Menschen, sie sind beschäftigt, dass Gott groß wird. Drittens, getriebene Menschen haben oft so einen unkontrollierten Drang zur Größe, ja. Und berufene Menschen, sie haben den Wunsch, Gott groß zu machen. Viertens, getriebene Menschen sind meistens wenig auf moralische Integrität besorgt. Vielleicht kennt ihr den Begriff, sich hochschlafen, ja. Kennt ihr manchmal von Models, Schauspieler, verkauft seine Integrität, um irgendwie Erfolg zu haben. Berufene Menschen sind besorgt um ihre moralische Integrität, weil sie wissen, hey, das ist mein Erbe, was Gott mir mitgegeben hat, meine Integrität, dass ich hier drin aufrichtiges Herz habe. Und fünftens, getriebene Menschen neigen dazu, Macht- und Positionenkämpfe auszutragen. Also koste es, was es wolle, ich gehe über Leichen, aber ich möchte an diese Position kommen. Berufene Menschen, sie setzen andere zur Höchstleistung frei. Sie verstehen sich als Diener von anderen, die andere zum Aufblühen bringen wollen. Und ich komme so langsam zum Ende. Ich habe euch jetzt einige Folien vorbereitet, einige Statements, die uns helfen sollen, herauszufinden, was uns wirklich antreibt. Die Band wird darin begleiten und lasst mal auf euch wirken, damit ihr für euch feststellen könnt, damit wir für uns feststellen können, was treibt uns gerade momentan wirklich an. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche einen Platz zu suchen, wo du dich wohlfühlst und dir mal ganz ehrlich die Frage zu stellen, was treibt mich an, das zu tun, was ich gerade tue? Treibt mich Gottes Stimme an, weil ich sie wahrnehme, weil ich es in seinem Wort lese, weil ich felsenfest darauf gebaut bin? Was treibt mich an? Bin ich getrieben von Gottes Liebe für mich und andere? Oder von was sonst? Lasst mich zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du in uns ja, das hineingelegt hast, dass wir was bewegen wollen. Dass wir ja, etwas aufbauen möchten in unserem Leben. Ich danke dir, dass jeder von uns auch diesen Wunsch hat, nach dem Leben, was Bedeutung hat, was einfach bedeutend ist. Aber Vater, du siehst auch, dass sich so schnell im Herzen Motivationen einschleichen können, die uns schaden, die uns zerstören, wie bei dem Saul, der wirklich dabei zugrunde ging. Von so viel Minderwert, von so viel Stolz. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, dass du uns da die dunklen Stellen zeigst, die wir sehen müssen, um uns neu dir zu öffnen, um dich neu reinzulassen, dein Licht, Jesus. Dass wir merken, wow, es tut uns so gut, wenn wir dich, Jesus, groß machen, wenn es um dich geht, wenn wir anfangen, dein Reich zu bauen, dass andere dich sehen können durch unser Leben und inspiriert werden, dir nachzufolgen. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass du uns vergibst, da wo wir Bockmisch gebaut haben, da wo wir einfach nur Vergebung brauchen. Du siehst in unser Herz rein, wie wir es meinen und du hilfst uns, die Schritte zu gehen, Jesus, in ein Leben hinein, was dich groß macht. Und du siehst jeden Einzelnen und welche Schritte vor uns liegen. Und ich danke dir, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, der uns befähigt zu Dingen, die nur durch dich möglich sind, die nur durch deine Kraft, Jesus, möglich sind. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.